Anne?
Könntest du heute die ganze Folge auf Französisch sprechen?
Oh oui, c'est pas de problème. Quelque chose. Mein Französisch ist da ein bisschen eingerostet, aber hey, ist überhaupt kein Problem. Warum? Ist X-Men 97 etwa eine französische Serie?
Nee, aber du weißt ja, du warst ja gerade da, in diesem Land, ne?
Mit Baguette. In diesem Land, richtig. In diesem Land ja. War ich, ja.
Mit Baguette und Wein und schönen Stränden und anderen Dingen.
Das kann man so sagen,
und
ja.
Ich wollte eigentlich nur testen, wie sehr frankophil.
Oh, je suis très francophile. J'aime la France.
Das Schöne ist ja, du kannst mir jetzt alles erzählen. Ich kann es nicht überprüfen, weil ich kann ja überhaupt kein Hacken Französisch. Ne?
Bislang war es einigermaßen in Ordnung. Mal gucken, was nach dem Intro noch so kommt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall.
Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
Cher und herzlich willkommen zu einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute, Monsieur.
Augustin?
Oh, oui. Und ich bin der Mensch, der heute eine Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe braucht. Vielleicht mehr als je zuvor, ohne große Hoffnung darin zu haben, dass er sie ausreichend bekommen wird. Denn wie viel popkulturell der Hintergründe zu den X-Men kann mir Monsieur Orgassa wohl präsentieren. Wer weiß das schon? Ich bin Andreas Dohm und ich freue mich auf diese Folge. Arne, wie geht es dir?
Ich bin entspannt, erholt.
Ja.
Wir haben letzte Woche kommuniziert, ob wir eine Folge aufzeichnen.
Ja.
Du warst bereit, glaube ich.
Ich war sehr bereit.
Ich war bei dir. Du warst sehr bereit. Du hast artig alles geschaut. Du warst heiß, würde ich sagen. Du hast das mir zumindest vermittelt.
Es war warm draußen. Deswegen war ich heiß. Mir geht es immer gut, wenn es warm draußen ist. Ich bin da so ein bisschen wie, keine Ahnung, irgend so ein wechselwarmes Tier oder sowas. In dem Moment, wo es warm draußen ist, geht es mir definitiv sofort ein bisschen besser als in dieser Kälte. Ich sollte wirklich im Winter in den Süden ziehen,
Mach doch. Ja. Machst du halt Remote-Unterricht. und es war halt ja so, dass es hier nicht so heiß war, aber ich hatte trotzdem ja auch Urlaub. Du hattest ja Urlaub, du hast immer noch quasi frei zumindest. Ich weiß nicht, ob du noch Urlaub hast. Ich hatte auch frei und habe mich dann, wie habe ich es dir geschrieben? Ich habe mich in ein Kaninchenloch, und ich habe auf jeden Fall, ich war so entspannt nach eineinhalb Tagen Schlafen und ich wollte auch nicht mehr aus dieser Entspanntheit raus. Und habe deswegen dann beschlossen, dass wir keine Folge letzte Woche aufzeichnen. Deswegen gibt es uns erst heute. Also deswegen du erlebst mich sehr entspannt.
Ja, ich erlebe dich sehr entspannt und das ist sehr, sehr schön. Trotzdem fast schon schade, dass wir jetzt nicht irgendwie letzte Woche aufgenommen haben, weil dann ja die Eindrücke der ersten beiden Folgen X-Men 97 noch etwas frischer gewesen wären. Jetzt sind die Eindrücke sehr, sehr frisch mit der dritten Folge dabei und vielleicht haben sich die Eindrücke damit schon ein Stück weit verändert. Wer weiß das schon genau?
Spannend.
Total spannend. Wie sollen wir vorgehen, lieber Arne? Worüber möchtest du noch reden? Möchtest du noch irgendwas, keine Ahnung.
Ich habe dich unterbrochen.
Ich möchte nur, bevor du jetzt anfängst, wieder über Fußball reden zu wollen oder sowas, ne, möchte ich dir noch gratulieren. Ne? Es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Deiner Borussia, sag mal. Ne? War ein eher schlechtes
Wenn's
Spiel.
Wenn es um nichts geht.
Wäre ein eher um schlechtes Spiel von Bayern.
Geht.
Um nicht zu sagen,
wenn's
vielleicht
überhaupt nichts mehr geht, dann gewinnen wir gegen euch.
Vielleicht eines der schlechtesten Spiele von Bayern München, die ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe, muss ich sagen. Deswegen hat es auch für Dortmund gereicht. Aber es ist wirklich was grausam. Deswegen müssen wir da wahrscheinlich nicht mehr so viel drüber sprechen. Weil über Grausamkeiten sprechen wir hier in unserem lieben MCU-Podcast ja grundsätzlich schon genug. Müssen wir über noch was reden?
Schwerebriefe gehen bitte nach Waldbröl.
Ja, genau, nach Waldbröl. CEO Waldbröl, das reicht schon. So. Müssen wir über sonst noch irgendwas reden? Nee, ne? Was,
wie war denn Ostern?
Ostern, oh, Pascal. War sehr, sehr schön. Ich hatte wirklich sehr schönes Osterfest. Ich war ja an der Côte d'Azur, wie wir gerade kurz in unserem ungefähr eine halbminütigen Vorgespräch schon geklärt haben. Ich wusste gar nicht genau,
dass du nicht mal wusstest, wo du warst.
Ich wusste, wo ich war, aber ich wusste nicht, dass es noch zur Côte d'Azur gehört. Aber es gehört tatsächlich ziemlich zentral zur Côte d'Azur. Und da war gar nicht so gutes Wetter wie die Jahre davor, aber es war schon so in Ordnung, dass ich irgendwie zwei, drei Wanderungen machen konnte und ein bisschen Fahrrad gefahren bin und die provinzialischen Märkte unsicher gemacht habe. Und es war wirklich, es war eine wirklich gute Erholung. Ich liebe es ja, in Frankreich zu sein. Ich liebe es, den guten Käse zu essen auf dem leckeren Baguette. Und ich liebe es, ein wenig durch die Gegend zu wandern. Das war wirklich toll. Also ich hatte wirklich schönes Osterfest. Und wie war es bei dir? Hast du ein paar Eier gefunden, die du vorher versteckt hast? Oder wie war es denn so?
Es war schon sehr schön. Unser Nachwuchs ist ja jetzt in dem Alter, wo
er Eier suchen kann.
Ja, wo er das versteht. Also, ne? Also ja. dass man da irgendwo rumrennt und dass man dann genau gucken muss und dann diese Freude.
Das ist total gut. Ich verstehe das bis heute nicht.
Das ist
nicht,
schon ziemlich schon großartig, weit, diese, diese Blicke dann zu sehen und dann so, oh, was gefunden, juhu. Das Schöne ist dann auch, dass er wieder vergisst, dass er was gefunden hat, weil er soll ja gar nicht so viel Schokolade essen. Aber, oder irgendwas, gab auch gesunde Dinge, aber
was denn? Hat sich
dann über das eine oder andere.
So, schön Rettich oder was, der noch irgendwo auf deiner Pflanze gelegt.
Genau, einfach so, nimm die Blume und iss sie. ich glaube, wir haben da so, es gab auch Schokolade, es gab aber irgendwie auch so was weiß ich, so also auch wahrscheinlich zu viel Zucker drin, so pseudo-gesunde Fruchtriegel oder was weiß ich. Ja, es ist eigentlich am Ende nicht gut, aber es hat sich sehr gefreut und darf jetzt hier und da mal in sein Osterkörbchen greifen und ein süßes Ding da rausnehmen und essen. Dann ist immer ein strahlendes Gesicht überhaupt in jegliche Richtung, ja.
Na, hervorragend. Das freut uns doch alle irgendwie, dass es euch so gut geht, dass ihr auch gesund seid alle. Das ist ja wirklich ganz, ganz hervorragend.
Das sagst du, dass wir alle gesund wären.
Okay, ich muss nicht mehr wissen und kann euch schon mal darauf vorbereiten, liebe Leute. Nächste Woche wird Arne, was auch immer da gerade umgeht, haben. Dementsprechend werden wir nächste Woche offensichtlich nicht einfach Marvel aufnehmen.
Wir werden nächste Woche einfach Marvel aufnehmen, aber später. Das kann ich jetzt schon verraten.
Später?
Das weißt du noch nicht.
Ja, weiß ich noch nicht. Erzähl.
Aber wir können es nicht am, weil ich bin, wenn ich nicht gerade krank werde, bin ich nicht da.
Okay.
An unserem normalen Aufzeichnungstag. Eventuell kommen wir nicht später, weil wir es dann früher schaffen. Das kann natürlich auch sein, aber das müssen der Andi und ich müssen das noch klären.
Ja, wir werden sehen. Ne? Also ich muss auch mal nächste Woche. Oh. Ja. Ja, nee, das
wird, Schule ist wieder, fängt
Schule,
wieder an.
Schule ist wieder da, genau. Ja, nee, wird schön. Auf jeden Fall.
Ja, wir werden euch informieren. Wir sind jetzt wieder da. Wir werden bestimmt nochmal wieder Social Media machen. Jetzt ist ja bald schon wieder Osterferien vorbei. So, wir haben heute vor, pass auf, wir haben heute vor, Feedback, ein bisschen Feedback, falls du Feedback hast. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ein wunderbarer Feedback-Traum. Ich warte schon sehnlichst drauf. Zweitens, wir haben keine News. Lohnt nicht, weil es ist irgendwie alles ein bisschen, die Gerüchte nehmen wir jetzt nicht. Dann geht es eigentlich schon in unsere Besprechung. Wir werden ein bisschen auf die wichtigsten Produktionsfakten zu X-Men 97 schauen, das, was man so bisher schon so weiß, was so nach und nach rauskommt. Vielleicht reden wir nochmal über Bo. Dann reden wir über Folge 1 bis 3.
Gut, dann fangen wir jetzt einfach an. Ich muss fast sagen, es lohnt sich nicht, diesen Jingle zu spielen dafür, weil ich das Feedback wirklich sehr, sehr kurz zusammengefasst habe. Jetzt muss ich mal gerade suchen. Ah, genau, da haben wir es. Also, Feedback, ja? Feedback, das ist jetzt Feedback. Volker hat Bock, die Serie mit uns gemeinsam zu schauen. Agent Coulson hat gar keinen Bock auf die Serie. Bronx Zitat, freut sich nicht so richtig. Die Besserwisserin dagegen sehr und hatte sogar Zeit, die alte Serie nachzugucken. Auch Stanny freut sich auf die Serie. Julian fand die alten Serien langweilig und ist enttäuscht, dass der Stil beibehalten wurde. Und Sven hat schon die ersten Folgen geguckt und ist gar nicht angefixt. So viel zum Feedback. Ja,
werden wir mal sagen, was wir heute dazu am Ende sagen.
Ja.
Gut, ja. Es ist interessant. Das könnte jetzt auch eine News sein, aber wir haben ja keine News. Ich erzähle das dann gleich wenn wir ein bisschen auf die Produktion schauen und dann, wenn wir auch einsteigen bei X-Men, weil da könnte man jetzt was zu sagen, denn das kann ich vorwegnehmen, die Serie ist ziemlich gut eingeschlagen.
Ja, habe ich auch viel Gutes drüber gehört, genau. Viel Gutes drüber gelesen, ja.
Das heißt, wir sind ja schon bei der Produktionsgeschichte, ne? Ja.
Dann starten wir quasi rein ins offizielle Segment Produktionsgeschichte X-Men 97.
Wie schnell sind wir heute? Das ist ja unfassbar.
Ja.
Auch mal was Schnelles hier. Wobei die letzten Folgen, ne, waren immer recht knackig. Wir vermissen eigentlich unsere 2,5, 3,5 Stunden.
Ja, weil Marvel keine Filme mehr produziert, sondern irgendwelche Serien. So, wir sind in der Produktionsgeschichte zu X-Men 97, was ja, wie ich weiß, lieber Arne, eine Fortsetzung der Originalserie ist. Wann lief die? Die lief bis 1997, ne?
Genau, die lief, das haben wir letztes Mal schon ein bisschen nochmal erzählt, von 1992 bis 1997. Damalige RTL-Zuschauer und Zuschauerinnen werden sich noch erinnern, das lief dann bei RTL auch in Deutschland ab 93. Jetzt, wo ich das nochmal so ein bisschen mehr gesehen habe, auch ich glaube, ich habe das auch hier und da mal einfach gesehen, aber konnte damit noch nicht so connecten, glaube ich, damals. Die ersten Ideen, dass man das denn so fortführen möchte, dass man irgendwas in diese Richtung fortführen möchte, damals auch, das waren so die Originalmacher, die gab es so 2019, so in Gesprächen mit Disney im Hintergrund, mit Marvel. Lag einerseits daran, wir erinnern uns, das war die Zeit, wo ungefähr auch dann so die ganzen Sachen konkreter wurden, rund um den Streamingdienst Disney Plus, ne, alles noch vor Corona.
Ja.
Und andererseits lag es auch daran, dass ab 2017, und das war dann ja 2019 vollendet, die ganzen Rechte von Fox, wo ja auch X-Men zugehörte, an Disney übertragen wurden. Und deswegen... Also weil ja Disney Teile von Fox aufgekauft hat und deswegen konnte man sich überhaupt Gedanken auch darüber machen, ob man denn nicht eine Animationsserie für den Streamer Disney Plus rund um das X-Men-Universum wieder aufleben lassen wollen würde. So, es ging dann auch los, 2021 konkret. Das hatten wir letztes Mal, unser Head-Autor und Creator von das Ganze und ausführender Produzent ist Bo DeMaio. Mhm. Möchtest du noch mal zwei Sätze sagen?
Ja, also was soll ich, also ich kenne Bo DeMaio halt von Strange New Worlds und Star Trek. Guter Typ eigentlich, aber offensichtlich gibt es irgendwelche Probleme mit Bo DeMaio, wie auch immer sie geartet sind. Ich glaube, ich weiß nicht, ob da mittlerweile mehr bekannt ist, aber...
Es sind die gleichen Sachen. Es sind die Sachen, dass es im... Wie wir letztes Mal, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet haben, also er wurde ja quasi offiziell gefeuert kurz vor der Ausstrahlung. Er hat die ersten zwei Staffeln verantwortet und also auf jeden Fall die erste komplett, die zweite auf der Geschichtenebene noch fertig geschrieben und ist aber kurz vor der Ausstrahlung der ersten Staffel jetzt gefeuert worden. Die Gründe, die jetzt immer sich mehr verdichten, sind A, dass sein, ja, dass es wohl nicht das beste Arbeitsumfeld ist, was er kreiert, sagt man.
Mhm.
Der zweite Grund ist der erstmal handhabbarer ist, Disney. Die Disney Executives stören sich an Bo DeMaios OnlyFans-Account.
Ja, also, finde ich immer noch eine komische Begründung, weil das wusste man vorher. Aber gut, okay.
Ja, was auch am Ende da... vielleicht gibt es irgendwann nochmal ein offizielles Statement. Es sind nichts Genaues, weiß man nicht. Es sind die Sachen, die man so ein bisschen aus Insiderkreisen dann auf irgendwelchen Portalen liest. Fakt ist, er ist nicht mehr dabei. Seine Arbeit wird nicht schlecht gemacht, aber es wird auch anscheinend nicht mit ihm weitergearbeitet. Ihn kennt man eben auch noch, daher ist er ja auch im Marvel-Universum bekannt, weil er unter anderem schon bei Moon Knight mitgearbeitet hat. Der Hauptregisseur Dieser Staffel 1 im Hintergrund ist ein gewisser Jake Castorena. Da kommen wir gleich noch mal ein bisschen mehr zu, aber nicht viel. Es gibt aber sonst auch noch andere Regisseurinnen und Regisseure, die das dann quasi verantwortet haben, die einzelnen Folgen. Wir haben schon darüber gesprochen, auch letztes Mal ganz viel. Das Ganze soll offiziell ja nicht Teil des MCU sein. Es soll Teil des Marvel Animated Universum sein, also quasi was daneben ist. Jetzt, wo ich die ersten Folgen gesehen habe und wo es hier und da durchaus auch, wo ich dann später in den Easter Eggs zu kommen, Querverweise gibt zu Dingen, die wir auch im MCU sehen. Ja, auf definitiv kann man sagen, das hat auch Querverweise in mögliches Animationsuniversum oder in andere Animationsserien. Es gibt viele Querverweise auch in die Animationsserie Spider-Man von damals, die zeitgleich lief zu X-Men. Aber ob es nicht doch hier und da vielleicht doch den Übergang auch ins MCU schafft, da komme ich aber später zu. Ich finde, da habt ihr immer noch ein Fragezeichen dran. Ich habe schon gesagt, also richtig angefangen hat man so ab Mitte des Jahres 2021 an der Serie zu arbeiten. Man hat quasi ein Jahr lang an den Büchern geschrieben für die Staffel 1. Ab Mitte 22 dann an den Büchern für Staffel 2. Da war eben Bodemayo noch dabei. Die Animationsarbeiten, die ersten an der Staffel 1, haben auch schon bereits 2021 begonnen, so Vorarbeiten, aber dann so richtig das Ding durchgezogen, alles fertig gemacht. Die Hauptarbeiten waren dann erst ab März 2023, also es ist noch gar nicht so lang her. Die Drehbücher der zweiten Staffel auch ab Sommer 2022. So, und das, was wichtig ist, ist, die dritte Staffel ist jetzt offiziell auch schon bestätigt worden. Also, ach krass, okay. Wir sind noch gar nicht so tief in der ersten Staffel drin und man ist da wohl auch schon länger dran am Arbeiten, weil jetzt gerade wird die zweite Staffel produziert im Sinne von, es wird animiert, die Voice-Arbeiten etc. pp. Und die dritte Staffel soll im Verbund mit der zweiten Staffel dann fertig produziert werden. Das heißt, da ist richtig Druck im Kessel. Das kann am Ende aber auch sehr gut sein, wenn man alles zusammen produziert, weil dann die Geschichten vielleicht noch mehr aus einem Guss sind. Wir werden sehen auf jeden Fall. Es wird jetzt also drei Staffeln schon geben und nicht nur die bisher bestätigten zwei Staffeln. Auch noch, das ist aber was für die Connoisseure der englischen Sprache. Wer damals schon X-Men, die Originalserie gesehen hat, der wird sich vielleicht über die ein oder andere Stimme freuen im Englischen, die die Originalcharaktere auch dann widersprechen, wie damals darunter sind. Es ist einfach Chronistenpflicht. Ein Carl Dodd, der Logan spricht, ein George Boozer, der Beast spricht, ein Chris Potter, der Gambit spricht oder eine Allison Seeley Smith, die Storm spricht. Wie gesagt, das kriegt man vor allem dann mit, wenn man das auch auf Englisch sich anschaut und nicht auf Deutsch. So.
Hast du es auf Englisch oder auf Deutsch geguckt?
Ich habe es auf Deutsch geschaut, genau. Weil ich wollte es schnell schauen, ich wollte sofort alles verstehen. Okay. Manchmal muss ich dann zweimal was gucken auf Englisch, deswegen habe ich es dann auf Deutsch geschaut. Vielleicht schaue ich mir die nächsten Folgen dann auf Englisch an, wenn ich da nur noch irgendwie eine Folge pro Woche jetzt schauen muss. So, ich habe es gerade schon gesagt, als du über dieses Feedback kurz drüber gegangen bist. Es ist der zweiterfolgreichste Start einer Animationsserie bei Disney Plus.
Das ist ordentlich, oder?
Einen sehr, sehr guten Start hingelegt. Und die Kritiken, die es gibt, überschlagen sich. Also, hat die Serie einen 98-prozentigen Score bei Rotten Tomatoes. Damit ist sie aktuell die beste Serie des MCU von Marvel.
Ja.
So über alle Marvel-Sachen hinweg. Es sind weniger Kritiken als sonst. Ich glaube, der aktuelle Wert liegt irgendwie bei kann man ja bei Rotten Tomatoes irgendwie lesen, ich glaube 50 oder so. Aber es ist schon erstaunlich, dass die Fanreaktion wie auch die Reaktionen der einschlägigen Kritiker auf irgendwelchen Portalen oder von irgendwelchen Zeitungen durch die Bank eigentlich unfassbar positiv sind. Vielleicht ist das auch der ausschlaggebende Punkt, warum es dann jetzt schon kam mit der Ankündigung einer dritten Staffel. Und das ist es. Mehr habe ich erstmal nicht. Vielleicht werden wir auch die ein oder andere Produktionsnews dann im Laufe der nächsten Folgen dann besprechen. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Von den 10 Folgen sind ja erst 3 raus, wenn ihr das hört. Wir zeichnen am 2. April auf. Wenn ihr es eventuell am Mittwoch, den 3. April hört, dann ist schon die 4. Folge raus. Wir gucken aber jetzt auf Folgen 1 bis 3 und damit, Andi, ist es dein Part, zu warnen vor dem, was jetzt passiert.
Erstmal möchte ich dir Danke sagen für diese Hintergründe, mit denen du uns hier bereichert hast. Und jetzt sage ich Spoiler Alert, denn wir werden jetzt über die ersten 3 Folgen von X-Men 97 sprechen und gnadenlos spoilern, was denn in diesen Folgen vorgekommen ist. Und die erste Folge hieß schon To Me, My X-Men. Oder X-Men.
Zu mir, X-Men. Meine X-Men. Ja. Meine X-Men.
Ja.
Bevor du uns kurz durch diese Folge 1 führen wirst, die Regie hat der geführt, den ich gerade schon genannt habe, nämlich Jake Castorena. Der ist, und ich weiß gar nicht, ist der dir ein Begriff, weil, also er ist ein Storyboard-Künstler, hat bei vielen Animationsserien schon mitgearbeitet, hat auch bei einigen Projekten, wie gesagt, die Regie geführt, wie jetzt auch hier bei dieser Serie. Und er hat unter anderem sehr viel bei Star Trek Prodigy mitgearbeitet.
Da ist er mir noch nicht begegnet tatsächlich, aber er war auch nur Storyboard-Artist bei Star Trek Prodigy und die Storyboard-Artist, ja, ehrlich gesagt, da gucke ich nicht so richtig rein, wer das denn noch in diesen einzelnen Folgen war. Ich schaue mir den Hauptregisseur an, der wahrscheinlich auch Storyboard-Artist, also sie sind meistens Storyboard-Artists, ne, die Regisseure. Da guck ich mir den Hauptregisseur an und dann eben den Hauptautor bzw. die Hauptautorin. Aber nicht in die richtige, in den gesamten, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das Writer's Room nennt oder Painter's Room oder so, keine Ahnung, genau. Also da gucke ich nicht komplett rein. Ja.
Buch von den ersten beiden Folgen, also von dieser und von der nächsten, auch wirklich von Bode Mayo selbst, wobei er hat bei allen 3 Folgen mitgeschrieben, bei den ersten beiden aber auch allein. Die Folge, wie alle anderen auch, um die 28 Minuten, 28,5 Minuten. Und vielleicht einmal ganz kurz, damit wir einmal die Hauptcharaktere durchgehen, die wir da so sehen. Ja, es ändert sich dann ja auch im Laufe jetzt der nächsten Folgen, aber in der Ursprungsgruppe, die wir da sehen, wo es ja auch nahtlos anschließt an das Finale der ursprünglichen Serie in den 90er Jahren, sehen wir halt, um jetzt einmal den Namen genannt zu haben, Cyclops, der mit den Energiestrahlen, wir sehen Jean Grey, seine Frau, in Folge 3 wird es ein bisschen kompliziert, die Telepathin und Telekinesin. Wir sehen Gambit, der Gegenstände mit Energie aufladen und explodieren lassen kann. Wir sehen Storm, die zumindest in Folge 1 noch Naturgewalten kontrolliert. Wir sehen den Beast, den Übermenschen und das Genie. Wir sehen Jubilee, die lustige bunte Energiebälle erzeugen kann. Bishop, der Energie absorbieren und abgeben kann und auch ein bisschen in der Zeit herumreisen kann. Wir sehen Morph, den non-binären Gestaltenwandler. Wir haben natürlich Logan, unseren Wolverine. Der mit den Klingen, wer es gerade noch nicht so vor Augen hat. Und wir haben Rogue, die auch ihre einige Geheimnisse gehabt, wie wir später erfahren, aber vor allem eher auch so durch Berührung Dinge von anderen Menschen nehmen kann. Seien es Gedanken oder andere Dinge.
Ja. Ist es Jean Grey oder ist es Jean? Ich erinnere mich jetzt gerade
an Jean, ne? Ach, gute Frage. Ich glaube Jean, ja. Aber vielleicht gucke ich nochmal auf Englisch.
Weil jetzt hast du mich gerade verwirrt. Ich hatte es eben die ganze Zeit drauf, weil sie ja auch eine große Rolle spielt in Folge 3. Aber jetzt gerade bin ich mir immer wieder unsicher. Ich meine, es ist Jean, ne? Jean, ja.
Jean, ja.
Das, was du gerade gemacht hast, habe ich auch in meiner Episodenzusammenfassung so ein bisschen gemacht, dass ich nämlich die Hauptcharaktere, wenn sie denn zum ersten Mal genannt werden,
von mir.
Nee, das ist kein Problem. Redundanz ist ein gutes Stilmittel in diesem Podcast. Ich werd dann nochmal kurz sagen, was die denn so machen, aber werde jetzt auch nicht auf jeden eingehen, der irgendwo im Hintergrund rumsteht oder sowas. Ne? Also ist alles gut. Ja.
Haben wir eigentlich irgendwas spekuliert?
Nee, wir haben gar nicht spekuliert. Also ich habe am Ende kurz mal so ein bisschen gesagt, ja, es geht wahrscheinlich darum, dass Magneto jetzt die X-Men übernehmen möchte und die das gar nicht so geil finden. So. Aber das lag auf der Hand, deswegen haben wir nicht spekuliert. Ja.
Dann würde ich sagen, lieber Andi, du hast das Wort. Folge 1.
Folge 1, To Me, My X-Men. Ein Jahr, nachdem Professor X sich verabschiedet hat, halten die X-Men die Stellung. Bishop, der ist Zeitreisender mit Energieblitzen, der ist neu im Team. Jean Grey, Gedankenleserin mit Schwebekräften, also so ein bisschen wie Wanda an guten Tagen, hat Baby-News, die ist nämlich schwanger. Schön. Die Welt ist mittlerweile mehr Hashtag Team Mutant und die X-Men sind offiziell von der UN abgesegnet. Also eigentlich alles gut. Dann haben sie so einen Rettungseinsatz und dabei schnappen sie sich Roberto da Costa, einen jungen Mutanten, der mit Sonnenenergie jongliert. Quasi eine Mini-Version von Captain Marvel, könnte man sagen. Sie retten ihn vor den Friends of Humanity. Das ist eine Anti-Mutanten-Organisation und die arbeiten mit Sentinel-Technik. Jean taucht in die Gedanken des NSA-Agents Henry Peter Girich ein, sucht Infos über Bolivar Trask, den Sentinel-Erfinder, und kriegt dabei gruselige Visionen. Im Endeffekt landen sie auf jeden Fall auf einem Schrottplatz in der Sahara, wo Trask mit einem Master Mold, einem überdimensionierten Computergehirn, seine Sentinels zusammenbastelt. Die X-Men legen die Sentinels lahm und schnappen sich Trask. Cyclops und Jean überlegen, ob sie nicht besser aussteigen, damit ihr Kind ohne Mutantenhass aufwächst. Dann droppt aber am Ende Magneto, der König des Magnetismus und irgendwie der Tor unter den Mutanten, eine Bombe. Xavier hat ihm den Schlüssel zum Institut in die Hand gedrückt und jetzt soll er die X-Men führen.
Bitte. Wobei das war, glaube ich, der für mich schwächste Part, weil das wussten wir ja schon, dass das passiert.
Ja, es war halt ein Trailer drin, ne? So.
Ja, deswegen. Also, ja. Da war der Rest dann schon spannender, aber das war dann der Fall, wo ich dachte, ja gut, jetzt weiß ich ja, was kommt. Ja, das war Folge 1. Kurz und knackig.
Genau. Ja, ich habe gedacht, ich muss jetzt nicht ewig im Detail irgendwie alles analysieren, so, oder?
Nee, das machen wir jetzt. Ja. Oder zumindest reden wir jetzt mal kurz drüber. Bevor wir überhaupt einsteigen, oder die Frage ist, wie rum machen wir es? Also, können wir kurz über den Animationsstil reden? So. Mhm. Ich frage, bevor du jetzt was dazu sagst, also es ist ja sehr gelobt, das kann man den ganzen Kritiken entnehmen, auch die eben sagen, oh, das ist so toll, weil es geht so gnadlos weiter, wie das in den 90er Jahren war, es ist aber so ein bisschen modernisiert, es ist schön. Und was war dein, kannst du mir beschreiben, weil ich kann da gleich was zu sagen, als du diese ersten 30 Minuten dir angeschaut hast, 28,5, Wie war es so von erstmal rein auf der stilistischen Ebene der Zeichenanmutung? Hat dich das abgeholt? Ist das dein Geschmack oder hast du gesagt so, ne?
Ich würde sagen, beides nicht. Also ich habe weder hat es meinen Geschmack getroffen, noch habe ich gesagt, ne. Ich finde es erstmal schön, dass sie so ein komplett stilistisch rundes Ding fahren. Und da möchte ich explizit auch mal die Musik loben, die hinter dieser Serie liegt. Weil das ist wirklich so richtiger 90er Synthie-Pop irgendwie. Also es ist nicht mehr 80er Synthie-Pop, sondern eben 90er Synthie-Pop. Und das finde ich gut, weil es grundsätzlich halt wirklich diesen 90er-Vibe ausstrahlt. Und sieht es ein bisschen besser aus als in den 90ern, das weiß ich aber nicht so richtig, weil ich die 90er-Serie nicht gesehen habe. Es wirkt auf jeden Fall insgesamt runder und so ein bisschen, ein bisschen aufpolierter. Aber die Bewegungen zum Beispiel sind überhaupt nicht rund. Also das ist ja ein Animationsstil, der sehr viel tatsächlich, und das hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, von solchen Standbildern lebt, ne? Also im Prinzip stehen die alle, bewegen sich dann nicht mehr groß. Und dann reden sie miteinander und im besten Fall bewegt sich noch ein bisschen der Mund. So. Das ist ungewohnt und es ist nicht mein Favorit, aber ich konnte mich da relativ gut drauf einlassen, sage ich mal so. Ja.
Von Beginn an oder im Laufe der Folge immer mehr?
Von Beginn an und im Laufe der Folge hatte ich dann andere Probleme. Der Animationsstil war im Prinzip kein Problem. Es wird nicht mein Favorit, aber es war von vornherein kein Problem für mich. Ja.
Spannend, weil ich habe eben, ich dachte erst so, also ich habe mir dem, ja, man lässt mir auch erzählt, es gibt ja neben dem Trailer, gibt es ja noch so ein Previously On, der so ein bisschen erzählt, Trailer, was so bei X-Men in den ersten Staffeln passiert ist. Und den habe ich mir auch angeguckt, deswegen wusste ich ein bisschen was. Aber es war echt so, als ich dann die erste Folge gesehen habe, so die ersten Minuten, so, oh mein Gott, da hat mich so gar nicht abgeholt, weil nicht meine Welt und weil ich erstmal mit diesem, deswegen bin ich gleich sehr gespannt, was du sagst, mit diesem Zeichenstil nicht so viel anfangen konnte, wurde aber immer mehr reingezogen, also weil das dann doch irgendwie alles sehr stimmig war und mich das dann einfach abgeholt hat. Und weil bestimmte, und ich sage bestimmte, nicht alle, aber in der ersten Folge bestimmte Themen, die da angerissen wurden, ich dann einfach sehr stark fand. manche Sachen auch nicht. Aber so dieses grundsätzliche Thema, was ja von Anfang an da aufgemacht wird und was dann sich ja durchzieht, bis zum Ende dieser Konflikt-Mutanten und Menschen, was wir immer wissen, das ist die Grundstory von X-Men, aber auch hier, wie das in der ersten Folge dieser neuen Staffel quasi sehr kondensiert dargestellt wird in verschiedenen Situationen und dieser Hass, der die Menschen irgendwie antreibt, das hat mich dann abgeholt, das fand ich sehr stark. Und ich fand auch Teile dieser Gruppendynamik sehr nachvollziehbar und sehr stark, die man mir gezeigt hat. Da jetzt ist der Übervater weg und was passiert da jetzt eigentlich mit diesen, die sich ja selbst irgendwie suchen und nicht wissen, wo sie hingehören und jetzt irgendwie da als Gruppe aber weiter agieren müssen und was wollen sie eigentlich tun? Und das hat dann funktioniert. Und du hast aber jetzt ja schon anscheinend dann Dinge, die bei dir wiederum gar nicht funktioniert haben.
Gar nicht, würde ich nicht sagen. Was mein Problem mit dieser Folge hier war, das ist, dass du doch in ein paar Sachen reingeschmissen wirst, für die Vorwissen nicht so schlecht wäre.
Ja.
Ich habe nicht so richtig gerafft, was Sentinel ist, und es wird mir irgendwie auch nicht so richtig erklärt, was Sentinel ist. Und irgendwann waren deswegen diese Kämpfe, die ich da sehe in der Wüste und keine Ahnung mit Riesendingern und das war irgendwie irritierend, weil ich nicht wusste, woher kommt das jetzt? Woher kommt diese Technologie? Ich finde den Grundkonflikt spannend. Also diesen Grundkonflikt, dass eben die Gesellschaft nicht bereit ist, quasi sich komplett auf die Mutanten einzulassen, auch wenn die UN mittlerweile irgendwie auf deren Seite ist. Und dass es deswegen diese Organisation gibt, diese Terrororganisation, könnte man ja sagen, wie heißt denn nochmal, jetzt habe ich es, Friends of Humanity, ne? Die ja dann auch noch irgendwie, also der Name ist ja schon böse eigentlich, ne, weil es irgendwie so klingt wie, ja, all life matters, so, ne, also so, es klingt irgendwie so, als könnte man da nichts gegen haben, ne, und wenn man kurz drüber nachdenkt, ja, doch kann man was dagegen haben, weil die halt grundsätzlich exklusiv denken und eben nicht inklusiv, ne. Das ist, also die Friends of Humanity, das finde ich spannend, finde ich wirklich einen spannenden Konflikt und dann kommt aber irgendwie, ja, jetzt wird hier Henry Peter Girich befragt und dann gibt es Infos über Bolivar Trask und das ist der Sentinel-Erfinder und der hat dann Mastermold. Und ich denke so, was ist das alles? Also ich kenne diese Menschen nicht, ich weiß nicht, was ein Mastermold ist. So. Also gib mir doch ein bisschen mehr Futter irgendwie, ein bisschen mehr zum Reinkommen. Ich glaube, die Serie nimmt sich selbst sehr, sehr ernst als Nachfolgeserie, beziehungsweise als einfach die nächste Staffel dieser Serie, die 97 aufgehört hat. Und das richtig. Ist natürlich für mich, der diese ersten Staffeln nicht gesehen hat, doch recht anstrengend, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz finde ich die Story gut. So, aber die Folge hat mich halt in der Mitte so ein bisschen verloren, weil ich gedacht habe, okay, ich weiß wirklich nicht, worum es gerade geht. Also doch, ich weiß, worum es geht. Grundsätzlich, ich kenne den Horizont dessen, worum es geht. Aber ich weiß nicht, warum das hier irgendwie gerade ein Problem ist. Warum ist Sentinel-Technologie ein Problem? Ich weiß nicht, was Sentinel-Technologie ist. So.
Ja, hier hätte ich, also wir haben, glaube ich, kurz über die Sentinels gesprochen beim letzten Mal, als wir so ein bisschen über die X-Men allgemein gesprochen haben. Aber hier, klar, hier lohnt sich dann doch also entweder schaut man sich alle 5 Staffeln an, die man ja auch bei Disney Plus sehen kann, oder eben es gibt diesen kurzen, bei YouTube ja auch diese Übersicht, das ist das, was in den 5 Staffeln passiert ist, vor allem in der letzten, bis zum Tod von Charles Xavier. Und auch da kommen natürlich genau diese Menschen, was ja in den letzten Folgen der letzten Staffel dann eben ja das große Thema ist, dieser CIA-Agent, der da irgendwie Xavier umbringt, dieser Trask eben, der die Sentinel mitkreiert hat, der da jetzt irgendwie versucht, weiterhin Böses zu stiften. Und also es schließt, wie du sagst, genau nahtlos daran an, wenn man das nicht weiß, wenn für den das alles neu ist, der kriegt eine Geschichte erzählt, die weitererzählt wird, wo der Grundkonflikt sehr klar wird, aber diese Details, diese Figuren, die sind für dich und war für mich aber auch erstmal so teilweise, wer ist nochmal, wer, von wem reden die gerade? Und ich habe es erstmal hingenommen, ohne weiter darüber nachzudenken und ich war ganz froh, dass ich es hingenommen habe, weil wir kommen ja gleich zu Folge 2. Ich muss aber gerade ein paar Easter Eggs noch raushauen, die meine Vermutung zumindest für mich weiter hochhalten, ob das denn jetzt nun wirklich nicht gar nichts mit dem MCU zu tun hat. In einer der ersten, ich glaube, das ist die erste Sequenz nach dem Opening, sehen wir den Times Square. Und dort, wenn man es genauer hinschaut, sieht man einerseits natürlich ein Riesenlogo von Stark Industries. So. Klar, ist aus Marvel Comics und so, aber ist halt nun mal auch sehr verbandelt mit dem MCU. Und man sieht ein großes Werbelogo von Vista Corporation. Das ist die, die wir in einem jetzt nicht so tollen Film, aber wo wir einfach gelernt haben, da arbeitet mittlerweile Scott Lang. Und ich fand das dann schon so, oh. Und es geht halt weiter. Dann hast du den News-Kanal, über den da diese Nachrichten verbreitet werden vom Tode von Charles Xavier und so, ein Jahr später und so. Der heißt WHIH World News und den haben wir schon seit Iron Man auch immer wieder im MCU gesehen. Jetzt kann man immer sagen, hat auch Querverweise auf natürlich irgendwie überhaupt das Marvel-Kosmos, aber ja, man spielt hier auch mit Referenzen, die wir aus dem großen Marvel Cinematic Universe kennen. Wir haben die Figur des Roberto, die hast du ja gerade auch erzählt, die kennt man aus den Comics, die sehen wir ja in Folge 3 auch wieder. Sunspot heißt er in den Comics, den Daily Bugle haben wir an einer Stelle, das ist so ein bisschen der Verweis auch, ne, zu Spider-Man. Die Zeitung, die wir da eingeblendet sehen. Und wir haben einen schönen Madripoor-Verweis beim Gespräch zwischen Cyclops und, wie hast du jetzt gesagt? Jean. Kennen wir alle noch aus Falcon and the Winter Soldier, aber kennen wir natürlich auch aus dem Comic-Universum eh. Und wie hat dir denn die Endcredits hier mit diesem sehr stark ans Original angelehnt, also eigentlich 1:1 das Original mit diesem Computermodus, wo so eine Mauszeiger drüber wandert und nochmal gezeigt, wer da eigentlich alles gerade aufgetreten ist und was die Fähigkeiten sind.
Ja, ich habe mich schon irgendwie an meine alten Schneider-PC 086er-Zeiten erinnert irgendwie, bei denen du solche Spiele gespielt hast, die dann irgendwie so aussahen. Gleichzeitig bin ich aber tatsächlich relativ wenig anfällig für Nostalgie. Das heißt, ja, ich habe das so zur Kenntnis genommen als nettes Gimmick irgendwie, genau.
Okay. Hattest du nach Folge 1 Bock auf Folge 2?
Ja, also ich fand, war zumindest nicht total abgestoßen irgendwie. Das heißt, ja, ich habe schon irgendwie Bock gehabt, ja.
Dann kommen wir doch mal zu Hoffnung für Mutanten. Mutant Liberation Begins, Folge 2. Hier führt Regie Chase Conley, Buch wieder Bode Mayo. Chase Conley ist nicht nur im Animationsbereich unterwegs, sondern auch im Realserien- oder Realfilmbereich. Der hat unter anderem Sachen gemacht wie keine Ahnung, kenne ich alle nicht. Aches Cop oder ich glaube Major Lazer ist doch auch eine Animationsserie, aber der hat schon
Major Lazer haben noch Lieder gemacht, oder? War das nicht, nein, ja, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen. Ja. War das nicht von Major Lazer? Ist egal.
Auf jeden Fall hat er nicht nur Story, oh nee, er hat, ah, jetzt verstehe ich, der hat auch bei Realfilmsachen dann so am Storyboard mitgearbeitet, wobei der eben bei, egal, also es sind egal, alle Regisseure und Regisseurinnen, die wir nennen werden, sind eher Menschen, die ich jetzt wo es A, nicht so viel zu finden gibt im Internet und B, die in Dingen, in Serien unterwegs sind, die ich jetzt alle nicht so kenne. Oder kennst du Kipu und die Welt der Wundermonster?
Ja, klar. Kipu und die Welt der Wundermonster kenne ich. Nein, ich habe die alle schon mal gehört, weil wir bei Star Trek Prodigy und Star Trek Lower Decks natürlich auch ständig mit irgendwelchen Storyboard-Artists zu tun haben aus animierten Serien. Und da kam auch schon Kipu und die Welt der Wundermonster vor. Ich glaube, von einem Regisseur von Lower Decks Staffel 4 am Ende. Der hat da irgendwie auch schon Regie geführt oder sowas. Aber nein, ich habe es natürlich alles nicht gesehen. Aber für dich wäre es vielleicht bald was. Also weil du hast halt Nachwuchs. Ich würde es mir halt so nicht angucken.
Komm, wir gehen in Folge 2. Andi, was ist denn da passiert?
Mutant Liberation Begins. Und das ist quasi auch der Inhalt dieser Folge. Magneto versucht, Charles Xaviers Vermächtnis gerecht zu werden und sich dabei von seiner heldenhaften Seite zu zeigen. Er rettet Menschen und Mutanten, ohne dabei die Antimutantenkämpfer zu töten, wie es vorher seine Art war. Cyclops und Jean, immer noch misstrauisch, bleiben trotz der Schwangerschaft erstmal dabei, um ein Auge auf Magneto zu haben. Während Rogue, das ist eine Kraftabsorberin, du hast es eben schon mal gesagt, wegen ihrer gemeinsamen Vergangenheit ein bisschen Mitleid mit Magneto hat. Dann taucht die UN-Beauftragte Valerie Cooper mit UN-Truppen auf, um Magneto wegen seiner terroristischen Vergangenheit festzunehmen. Magneto entscheidet sich für die friedliche Kapitulation in der Hoffnung, damit das Vertrauen der X-Men und der Menschheit zu gewinnen. Bei seinem Prozess im UN-Hauptquartier versuchen allerdings die Friends of Humanity, den Laden zu stürmen. Ihr Anführer, Executioner, will Magneto mit einer Entkräftungsstrahlung ausschalten. Aber Storm, unsere Wettergöttin, das ist ja ungefähr so mächtig wie Thor, springt für ihn in die Bresche und kassiert den Strahl und verliert damit tatsächlich ihre Kräfte. Nachdem Magneto die Attacke stoppt, bekommt er von der UN eine Amnestie und wird sogar über eine Integration der Mutantennation Genosha in die UN diskutiert quasi. Währenddessen bekommt Jean ihr Baby und nennt den kleinen Nathan, beziehungsweise Nathan Charles. Rogue muss sich die Kenntnisse eines Geburtshelfers oder einer Geburtshelferin aneignen, als der Arzt im Krankenhaus sich weigert, das Kind einer Mutantin zur Welt zu bringen. Da sehen wir also wieder, was da gesellschaftlich eigentlich los ist. Als Beast, der blaue, superintelligente Wissenschaftler mit einem Ticken Hulk, Storm mitteilt, dass der Strahl sie dauerhaft entkräftet hat, verlässt sie das Team, um einen neuen Sinn im Leben zu finden, weil sie ist ja jetzt kein X-Men mehr. Während die X-Men noch über Storms Entscheidung diskutieren, platzt plötzlich eine Frau herein, die aussieht wie Jean. Doppelgänger-Alarm. Kann es noch verrückter werden, Arne, frage ich dich.
Bestimmt. Wir wissen alles, es wird noch verrückter. Ich kann schon mal vorwegnehmen, danach, nach dieser Folge, hat mich die Serie gehabt.
Okay.
Ich sag das mal direkt. Also in dieser Serie, Folge hat mich die Serie gehabt. Vielleicht brauchen wir, also ich kann relativ wenig zu den Animationsstyle da noch mehr im Detail erzählen, als was wir gerade schon gemacht haben. Vielleicht müssten wir da uns mal jetzt in den nächsten Wochen jemanden einladen, der mehr zu weiß. Es ist für mich, wie du sagst, dass es funktioniert. Ich finde es aber eher spannend, mit welcher einerseits natürlich Leichtigkeit dieser Möglichkeiten eben es in Animation zu machen, dort aber Themen in einer Schnelligkeit, aber auch in einer Prägnanz behandelt werden, die ich einfach total spannend finde. Also wenn es eben um das Thema Vertrauen geht, da ist also jetzt Magneto, diese Charakterdarstellung von Magneto in sehr kurzen, prägnanten Szenen klar zu machen, okay, er will das jetzt irgendwie doch, weiß immer noch nicht, ob es vielleicht am Ende doch eine große Finte ist, aber irgendwie glaubhaft irgendwie ändern, diese Frage nach Gerechtigkeit und Schuld, dieser Auftritt in dieser UN, wo sie sich gegenseitig eigentlich beide zu Recht Dinge vorwerfen können. Der Mob, sehr realistisches Szenario, der das Ganze dann stürmt, angeführt eben von einem, der es anstachelt, der seinen Hass einfach ins Unerträgliche eben so sich reinsteigert, um irgendwie was dazu erreichen. Dann diese kleinen Zeitgeschichten. Ah, es gibt diese Vergangenheit eben von Rogue mit Magneto, mit Eric. Du hast dann eine wirklich starke Szene, diese Sache mit, der Arzt will das Kind nicht helfen, das Kind zur Welt zu bringen und aber immer wieder aufgelockert dann von solchen, ja, so Momenten, ne, wo dann Wolverine völlig überfordert ist und da irgendwie, also, also während ich die ersten 28 Minuten ja auch dann so geguckt habe und mich erst einmal warm werden musste und auch eben auch nicht alles sofort verstanden habe, jetzt in dieser zweiten Folge war das Vorwissen erstmal ja soweit egal, weil das hat ja alles aufgebaut auf was vorher war. Wir haben ja diese UN-Gesandtin da auch ja in der ersten Folge schon mal kurz gesehen und das hat alles so funktioniert. Und es war so viel, es war einfach. Also ich habe da gesessen und so, wow, spannend. Und ich habe auch wirklich spannend. Ah, ist es jetzt der Moment, wo Magneto dann doch wieder böse wird? Aber nein, er geht dann nochmal diesen einen Schritt und schafft es da irgendwie dann doch nicht, seinen Instinkten zu verfallen. Und am Ende dann dieser Cliffhanger, gerade irgendwie das alles verarbeitet. Und dann kommt da irgendwie so eine zweite Jean um die Ecke. Und was ist das denn jetzt? Und Ich war angefixt. Ich war mittendrin, du. Ich wollte Folge 3 gucken.
Ja. Und ich schließe mal direkt daran an, ja, dadurch, dass es nicht so viel Vorwissen zu verarbeiten gab und die Handlung klarer abtrennbar im Prinzip war, war es für mich auch ein bisschen schöner. Also ich hatte die zweite Episode fand ich auch richtig gut im Vergleich gerade zur ersten, die mich dann irgendwann in der Mitte ein bisschen verloren hat. Genau.
Die Insel Genosha übrigens.
Ja.
Bekannt aus der 90er-Serie, B, aus den Comics, C, wurde einst auch vom Magneto, ich glaube, wird sogar erzählt hier in der zweiten Folge, wurde auch mal vom Magneto irgendwie, wie sagt man, angeführt, beherrscht, geleitet, ich weiß es nicht. Ja, und zu Jean müssen wir nicht viel sagen, zu Jean 2, Jean 2, weil da kommen wir jetzt in Folge 3 zu. Da gibt es sonst natürlich ganz viele Querverweise auch zu den Comics. Und weil wir dann gleich das Fazit nach den 3 Folgen komplett ziehen will, muss ich sagen, wir gehen zu Firemaid Flash. Eine rätselhafte Begegnung, Folge 3, die inszeniert wurde von Emi Jonamura. Habe ich nichts gefunden zu der Person. Und die geschrieben wurde natürlich von Bodemayo und einer Person namens Charlie Feldman. Andi, was passiert in Folge 3?
Firemaid Flash. Die X-Men nehmen dieses Gene-Doppelgänger-Ding auf und Beast, unser Gehirnakrobat mit den Muskeln eines Bodybuilders, checkt, dass sie die echte Jean Grey ist. Doch dann meldet sich Mr. Sinister, ein Oberfiesling mit einem Fable für genetische Spielereien und einer Obsession für die Summers-Familie, und der droppt die Bombe. Jean ist ein Klon. Sinister schnappt sich die Kontrolle und unser Klon Jean mutiert zur Goblin Queen, schnappt sich Baby Nathan und taucht ab. Die Goblin Queen lässt die X-Men in Horrorvisionen schwimmen, bis die echte Jean aufwacht und sich telepathisch mit ihrem Klon anlegt. Morph, ein Gestaltwandler, wie du eben schon gesagt hattest, führt die X-Men zu einem von Sinisters Laboren. Dort finden sie ihn, wie er Nathan mit einem Virus bearbeitet, in der Hoffnung, ihn unverwundbar zu machen. Jean legt wieder telepathisch los, füttert die Goblin Queen mit allen möglichen Erinnerungen, den guten wie den schlechten. Die Goblin Queen kommt zu sich, kehrt Sinister den Rücken, aber Baby Nathan steckt tief in der Virusklemme. Jean und Cyclops schicken Nathan mit Bishop in die Zukunft, in der Hoffnung auf ein Heilmittel, während die Goblin Queen wegen der Verwechslungsgefahr umbenannt als Madeline Pryor die Biege macht. Und Epilog? In einer texanischen Bar trifft Storm auf Forge, der ihr erzählt, er könne ihre Kräfte wiederherstellen. Forge, Technikgenie mit einem Hauch Tony Stark, könnte genau der Lichtblick sein, den Storm jetzt braucht.
Ja.
Ja.
Spätestens ab der Folge weiß man, es ist keine Kinderserie.
Ja, definitiv. Ich muss persönlich sagen, dass ich diese Folge die schwächste Folge fand. Und ich kann dir sagen, warum. Ich finde, dass diese Horrorvisionen diese Folge völlig zerstören. Weil ich irgendwann, sie haben mich sowas von verloren mit diesen Horrorvisionen, weil ich irgendwann gedacht habe, was passiert denn hier? Gib mir doch irgendeinen Anhaltspunkt. So. Und es gab diesen Anhaltspunkt nicht. Sinister trifft auf und danach bist du irgendwie nur noch in so einem abstrakten Gemälde Chaos drin. Und das fand ich ganz, ganz schwierig, weil.
Was lustigerweise The Beast ja auch erzählt. Er hat ja irgendwann einen Künstler genannt, ne? Was der dann ist irgendwie.
Ja, 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 genau. Aber dafür ist es zu früh. Also das geht nicht. Du kannst ja jetzt natürlich wieder sagen, ja, aber es ist ja schon die 5. Staffel oder sowas. Ja, aber es ist für mich die 1. Staffel und zwar die 3. Folge. Und dann lass doch nicht alles irgendwie miteinander verschwimmen, sodass du irgendwo dich nur noch in Farbklecksen unterwegs befindest und Beast sagt dann ja noch, der hat offensichtlich ein Fable für den, für die Kreise der Hölle, ne? Also für Dante, ne? Ja, aber das war ja alles nur noch abstrakt und du wusstest überhaupt nicht mehr, was Realität ist und was Fiktion, und das finde ich halt ganz, ganz schwierig an der Stelle, in der du sowieso noch im Worldbuilding zusammenfindest. Deswegen hat mich diese Folge an einer bestimmten Stelle verloren. Gleichwohl ich diese Grundstory, dass hier jetzt ein großer Bösewicht irgendwie eingeführt wird und dass wir weiterhin das Problem dieser Familie Summers quasi haben, also von Jean und Cyclops, die jetzt eben noch ein weiteres Problem haben, weswegen sie jetzt im Endeffekt ja doch bei den X-Men bleiben müssen und sich überhaupt nicht mehr überlegen können, noch wegzugehen, weil sie müssen ja jetzt irgendwie dafür sorgen, dass Nathan wieder gesund wird. Das finde ich schon ganz gut, aber trotzdem war es für mich eine Filler-Folge irgendwie. Also da bin ich gespannt, was er, ob die irgendwie straight diese Geschichte weitererzählen in der nächsten Staffel, in der nächsten Folge.
Ja, ich weiß, also Filler-Folge ist mir zu wenig. Das sehe ich schon, also ich verstehe den Moment, wo ich auch erstmal, das ist dann ja das Ding, ne? Also gerade bei Animationsserien ist es ja sehr leicht, dann auf einmal ins sehr Unmögliche abzudriften, weil es ist, kostet ja nichts.
Ja.
Ne? Ich kann ja alles machen. Und da haben sie auch wirklich mal alle Kaliber gezogen, was dann da in diesem Gedankenwelt, dieser Horrorwelt dann da die Leute mit konfrontiert werden und warum dann was wie da irgendwie, ob das jetzt nur Visionen sind, ob das dann mehr als Vision ist, das ist natürlich, auch das war mir bis zum Ende nicht ganz klar. So, ne? Also ist das nur Traumwelten oder ist das wirklich reale Gefahr? Ist das eher Psychogefahr? Und ich kann das ja nachvollziehen. Mich hat es nicht verloren, aber ich konnte auch nicht mehr ganz folgen, was jetzt da wie passiert. Und ich war froh, als diese Sequenz vorbei war. Ich hatte dann kein Problem mehr mit der Sequenz, dass sie zu Mr. Sinister gehen. Und dann es dann ja quasi noch mal eine Traumsequenz gibt, wenn eben die beiden Jeans quasi aufeinander prallen und eben das dann zur Läuterung der Klon-Jean führt. Das finde ich, hat dann funktioniert, weil sie irgendwie gemeinsam in ihrer Vergangenheit suchen nach dem, was war und dadurch dann Jean auch ihre Liebe zu Nathan entdeckt wieder. Ich finde diese Story halt, die da aufgemacht wird, die ja jetzt auch nicht, glaube ich, auch dahingehend nicht so neu ist, weil es sich ja auch an den Comics orientiert, aber ja, Mr. Sinister wissen wir jetzt, ist da, wird wahrscheinlich wiederkommen. Spannend, aber viel spannender, wie eben da die Leute agieren, wie sie weiter zusammenwachsen, wie ja auch Magneto da weiter reinwächst in die Gruppe. Also ich finde das schon packend, wie mich das nach drei Folgen dann mitnimmt und wie ich das einfach sehr spannend finde, wie es jetzt weitergeht. Okay, Nathan ist jetzt in die Zukunft geschickt worden und das hat mich auch berührt. Ich weiß nicht, das hat, glaube ich, auch wieder so ein Ding, auch wenn so ein Kind so Gefahren ausgesetzt wird und jetzt hat der da irgendwas Böses mit dem Kind gemacht, irgendwie so komische Tech-Sachen und das kann jetzt nur irgendwie so, jetzt muss das Kind weggegeben werden. Die haben, wie gesagt, keine Wahl. Das möchte ich jetzt wissen, wie es weitergeht. Wie du sagst, ich will das wissen. Ich habe da jetzt schon irgendwie ich bin dahin. Das, was diese Serie ausgelöst hat, jetzt in relativ kurzer Zeit, dass ich wissen will, wie eine Geschichte weitergeht, hat nicht jede Serie in den letzten Monaten und Jahren beim MCU geschafft.
Ja.
Und dass dann auch noch darüber hinaus gezeigt wird, auch die anderen Stränge werden konsequent weiterverfolgt und du hast da jetzt eine Storm sitzen, die irgendwie nochmal aufgezeigt bekommt, oh, da ist also einer, der bietet mir was an. Geht das gut, geht das nicht gut aus? Klar, viele, die dann die Comics wiederum gut kennen, wissen, welche Figuren dahinter stecken. Ja, auch hier verstehe den Aspekt da, dass man da kurz raus ist aus dieser Horror, also sehr langen, verwirrenden Horrorsequenz. Aber ich fand es auch hier wieder ein packendes Thema, hart erzählt, also auch ja mit harten Bildern im Endeffekt. Gerade was dieses Baby angeht, wie es da versunken wird in diese grüne Pampe da und so und dann irgendwie weggeschickt wird in die Zukunft. Ich finde schon, das schafft es auch irgendwie ein bisschen emotional zu berühren. Also ich muss es einfach jetzt mal so sagen, nach diesen ersten drei Folgen mit Abzügen bin ich wirklich gespannt und freue mich auf Folge 4.
Mhm. Also ich gucke es auf jeden Fall auch gerne weiter und zwar lieber, als ich jetzt irgendwie gedacht hätte vorher, gleichwohl die Begeisterungsstürme von Rotten Tomatoes und sowas, die kann ich jetzt noch nicht mitgehen, weil ich schon denke, für so einen Begeisterungssturm sollte die Serie irgendwie mehr Leute abholen und das tut sie meiner Meinung nach gerade zu wenig. Aber die Story, die sie aufmacht, ist nachvollziehbar und ich habe schon ein bisschen Lust, die weiter zu gucken. Und das ist jetzt mehr, als ich erwartet hatte, bevor ich angefangen habe, diese Serie zu gucken. Dementsprechend, ja. Show it to me. Ja.
Bleibt für uns ein letzter Blick auf die mögliche Folge 4, die heißt Wie heißt Motendo.
Motendo.
Motendo Life Death Part 1. Also die heißt Motendo-Life Death Part 1.
Okay. Weißt du, was Motendo ist?
Nee. Andi, gut. Was ist Motendo?
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir werden sehen, was es ist. Wenn ich es jetzt googeln würde, würde ich mich spoilern für diese Folge. Deswegen werde ich nicht googeln, was Motendo ist. Ja.
Hast du eine Vermutung, was in Folge 4 passiert?
Nein. Keine Ahnung.
Möchtest du spekulieren?
Nee, ehrlicherweise nicht, weil ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich würde mich freuen, wenn wir Storms Selbstfindungstrip weiterverfolgen können. Da habe ich mich irgendwie Bock drauf. Viel mehr Bock irgendwie, als weiter zu gucken, was mit Jean und Cyclops da passiert, weil irgendwie finde ich ihn gerade sehr, sehr anstrengend. Aber ich glaube, er soll auch immer so schon der Streber sein. Ne? Der geht mir konkret ziemlich auf den Keks, ehrlich gesagt, der Typ.
Ja, und nicht nur der Streber, er hat ja auch, auch in den Comics, führt das ja auch dazu, dass er dann auch in teilweise auf abwegige Gefilde gerät.
Okay, weil er so ein Streber ist.
In seiner Überakkuratheit oder in dem, dass er dann so sehr verbittert ist oder dann auch teilweise in ja, so ein bisschen dann so Magneto-Sachen einschlägt. Also es ist, glaube ich, da würden sich jetzt manche Comic-Leser und Leserinnen im Grab umdrehen, wenn ich das so sage. Aber auch er hat nicht nur dann, er hat verwechselt dann manchmal auch das Gutgemeinte mit dem Gutgemachten oder mit dem, was dann, der Zweck heiligt nicht alle Mittel.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Stirbt er denn irgendwann in den Comics vielleicht? Fände ich jetzt nicht so schlimm.
Das mal erzählt. Ja, aber wie immer, ne, wird dann wieder, also ich glaube, ja, er stirbt irgendwo und wird dann wieder erweckt.
Okay.
Durch irgendwas.
Gut, okay. Also keine große Hoffnung auf ewigen Tod. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht, wenn wir das vielleicht...
Er ist schon einer der Hauptdarsteller dieser Serie, das darfst du nicht vergessen.
Ja, aber das ist ja nicht schlimm, wenn er dann trotzdem sterben würde, dann können die anderen HauptdarstellerInnen ja übernehmen. Wir werden das nächste Woche oder übernächste Woche weiter besprechen. Übernächste Woche ist ja auch ganz gut, ne? Einfach mal 2 Folgen immer, oder?
Lass mal gucken.
Ja, gucken wir mal.
Lass mal gucken. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ansonsten sagt uns, 3 Folgen sind um. Schreibt mal. Also von meiner Seite aus eine klare, wer es noch nicht gesehen hat, ich würde sagen, man kann es sich sehr gut anschauen. Ihr habt jetzt unterschiedliche Begeisterungs-
gerade.
Tonlagen gerade gehört. Aber ihr hört beim beiden einmal eine eher positive Grundstimmung. Deswegen lohnt sich es vielleicht, das dann mal eine Chance zu geben. Und schreibt es dann mal gerne bei uns in den Blog, was ihr denn von den bisherigen ersten 3 Folgen haltet.
Einfachmarvel.de. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Genießt den Regen und den bald aufkommenden 2. Frühling. Und habt eine gute Zeit. Bis denn. Tschüss.
Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.